Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Nachschuss. Und es war wieder ein ereignisreiches Wochenende, viele tolle Ergebnisse und ja, fast ein Meister. Der Sekt kann schon kaltgestellt werden bei dem einen oder anderen Verein. Und wie immer habe ich mir natürlich heute einen Gast eingeladen und da geht mal das erste Wort hin, würde ich sagen.
Ja, hallo Ronny. Ich bin Erik Hüttig, bin 24 Jahre alt und spiele aktuell für die zweite Mannschaft von Freiburg in der Spielgemeinschaft zusammen mit Kleiner. Wohne in Naumburg und bin kaufmännischer Mitarbeiter bei der Media Mitteldeutschland. Das heißt, die Mitteldeutsche Zeitung und ein Supersonntag und alles in die Richtung wird da vermarktet und sowas. Und da bin ich halt so ein bisschen im Hintergrund am Arbeiten. Genau. Ich freue mich, dass ich da bin, nach vielen großen Namen wie Steffen Schülert oder auch Ronny Sieber oder auch meinen guten Freund Paul Riebe. Ich bin gespannt und ich freue mich.
Ja, Erik, an dir bin ich ja gar nicht vorbeigekommen. Du hast ja eine unwahrscheinliche Support-Gemeinde. Liebe Grüße an alle, die da die letzten Monate drum gekämpft haben, dass du dich mal hier präsentieren kannst. Und ich muss sagen, im Vorgespräch schon total sympathischer Eindruck. Jetzt bist du natürlich auch medial unterwegs, kriege ich gerade mit. Haben uns ja noch gar nicht drüber unterhalten. Was machst du da genau? Also bei der Media?
Gerade der Supersonntag zum Beispiel, der lebt ja viel von den Anzeigen. Ja. Und so normale Anzeigen, die verschiedene Firmen halt einfach so veröffentlichen möchten und wollen. Und da bin ich halt so ein bisschen im Hintergrund tätig und gucke, dass wir das bekommen. Bin da auch so als so eine Art Mediaberater, nennt sich das, glaube ich, offiziell tätig. Und wie gesagt, bin dann halt der erste Ansprechpartner für alle möglichen Kunden, die im Burgenlandkreis Anzeigen schalten möchten zum Beispiel oder auch irgendwas anderes veröffentlichen wollen, da bin ich halt der erste Ansprechpartner.
Okay, klingt sehr, sehr spannend, also vielfältig vor allem, denke ich mal.
Auf jeden Fall.
Wie immer wollen wir natürlich ein bisschen die Ligen im Burgenlandkreis durchgehen und mir wurde schon gesagt, du bist absoluter Insider, ich habe das auch jetzt schon gemerkt so ein bisschen, Wahnsinn, du wusstest schon unwahrscheinlich viel Bescheid. Wie immer starten wir in der Verbandsliga. Dort gab es am Wochenende ein 6:0 des SSC Weißenfels gegen den Haldenslebener SC auswärts. Das ist schon ein Brett, würde ich sagen. Und vor allem mit dem, ich sage mal in Anführungsstrichen, Druck im Rücken, das Ding jetzt endlich über die Ziellinie zu bringen, Erik, muss man erstmal hinkriegen, gegen Tabellenzehnten so deutlich zu gewinnen, oder?
Also ich muss ehrlich sagen, in der Höhe war ich auch überrascht. Also ich habe schon damit gerechnet, dass sie dort gewinnen. Aber so deutlich kann ich eigentlich, also da kann man eigentlich nur, ich zolle da wirklich meinen Respekt, weil eine komplette Saison, jetzt außer jetzt ein, zwei kleine Ausrutscher, so dominant vor allem auch über die Bühne zu bringen, ist schon beeindruckend, muss ich ehrlich sagen.
Ja, und jetzt können sie gegen Dölau, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben sie jetzt zwei Matchbälle, ne? Da können sie wirklich schon den Sekt kalt stellen.
Naja, die spielen ja schon morgen Abend wieder, ne? Mittwochabend, ja, glaube ich. Genau.
Gegen Dölau, ja, genau. Ja, also da kann man ja schon fast gratulieren, aber wir machen es natürlich noch nicht. Also erst, wenn es in Sack und Tüten ist. Ich freue mich natürlich unwahrscheinlich für Martin Sichting und Max Oha, dass die jetzt hier das Ding endlich mal nach Weißenfels bringen, die Schale. Denkst du, dass Weißenfels bereit ist für Oberliga-Fußball? Ist ja dann schon so, dass gerade Zorbau hat sich ja da in der Vergangenheit immer sehr, sehr schwer getan, ist meistens gleich direkt wieder abgestiegen. Ich glaube, einmal haben sie kurz vor Corona den Klassenerhalt geschafft, wenn mich nicht alles täuscht. Denkst du, dass Weißenfels dafür bereit ist, dass die vier am Kader machen müssten? Die ersten Gerüchte ranken sich ja schon so ein bisschen um André Zuzulia und so. Gibt es ja schon so Interesse von anderen Vereinen aus dem Burgenlandkreis. Denkst du, dass da viel gemacht werden müsste für Oberliga?
Also ich denke mal, so auf ein, zwei Schlüsselpositionen muss man sich schon verstärken. Einfach vielleicht auch, um ein wenig Erfahrung für die Oberliga mit reinzubringen, weil ich glaube, es ist ja eine relativ junge Mannschaft. Und die dann in der Oberliga loszulassen, gerade wenn man dann auch mal so schaut, was da so für Mannschaften rumrennen, das ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft. Und ich glaube, wenn man nicht wie Zorbau immer hoch und runter gehen möchte oder direkt wieder runter gehen möchte, sollte man vielleicht schon schauen, dass man sich vielleicht nochmal auf ein, zwei Positionen vielleicht noch Führungsspieler mit ins Boot holt, um da vielleicht wirklich ein bisschen gestärkt noch in die Saison zu gehen. Grundsätzlich denke ich schon, dass sie mittlerweile eigentlich, denke ich mal, ein gutes Grundgerüst haben, weil wenn du 4 Jahre, glaube ich, jetzt immer Zweiter in der Verbandsliga wirst, sind die Leute ja schon gut und dann ist das dann vielleicht auch möglich, das dann so in der Oberliga zu halten. Aber es wird natürlich schwierig. Also ich glaube, es wird deutlich schwieriger als dieses Jahr Verbandsligasaison.
Ja, Zorbauer verliert sein Spiel gegen Merseburg in Merseburg 4:3. Ein ganz wildes Spiel, das ging hin und her. Nikita Bondarenko mit einem Doppelpack, Lennart Hain hat auch noch getroffen. Ja, Merseburg, da spielt ja ein alter Freiburger. Jetzt komischerweise, was heißt komischerweise, wenn schon Torhüter im Feld spielen müssen, spielt João Pires aktuell jedes Spiel von Beginn an. Überraschend, oder? Dass Joao erstmal den Schritt nochmal nach Merseburg und jetzt spielt er auch noch ja, die letzten Spiele immer von Anfang an und hat sogar einen Assist gegeben.
Also ich muss schon sagen, für mich kam das auch ein bisschen überraschend. Ich wünsche ihm natürlich allen Erfolg, dass er sich da auch nochmal beweisen kann und so. Das ist natürlich super. Aber ich weiß jetzt, ihm zu nahe treten zu wollen, ob das jetzt für Merseburg spricht, dass da ein Joao mit seinen Ende 30 jede Woche von Anfang an spielt. Das ist ja die letzten Wochen schon mehrmals so gewesen. Dann war es ja jetzt auch so, dass laut Fuba 2 Torhüter in der Startaufstellung waren. Sicherlich stand da einer nur im Tor, aber
Hoffentlich.
ich verstehe halt so aus meiner Perspektive jetzt nicht, woran das liegen kann, dass der Kader so eng getaktet ist, dass da auf einmal 2 Torhüter spielen müssen. Und ich meine, auf der Bank saß noch ein André Jentsch. Da ist ja, soweit ich weiß, der Trainer aktuell. Also das sind halt so für mich so Sachen, und da kam ja sogar rein. Das sind ja so Sachen, das verstehe ich nicht. Also, wie gesagt, es können alle oder viele verletzt sein, aber für mein Empfinden darf das halt eigentlich nicht sein.
Ja, in der Verbandsliga finde ich das auch ein bisschen schwierig. Ja, da sollte der Kader schon so geplant sein, dass man da gut durch eine Saison kommt, auch mit möglichen Verletzungen. Manchmal spielt das Leben ein bisschen anders. Ja, jetzt gab es dann nur den großen Knall im Winter in Merseburg, dass auch einige Spieler den Verein verlassen haben. Finanziell wird es natürlich auch nicht besser aussehen jetzt danach. Und dann der Trainer noch gegangen. Also, die haben einiges durch und da kann man noch, am Ende muss man noch einen Hut davor ziehen, ja, dass er noch dann trotzdem gegen Zorbau zu Hause gewinnt.
Dafür reicht's ja noch, ja.
Genau, ja. Zorbau, ja, ich glaube, ich habe es letzten Wochen schon gesagt, ich glaube, die sind einfach froh, wenn die Saison vorbei ist. War erstmal wieder ankommen in der Verbandsliga, aktuell sind sie Achter. Ich denke, die werden einen dicken Haken dran machen, oder, Erik?
Ja, ich glaube, auch wenn du absteigst, glaube ich auch nicht so einfach, dann direkt wieder diesen Sprung direkt wieder zu machen und zu sagen, ey, wir reißen das Ruder jetzt gleich wieder rum, weil es gehen ja dann immer mal Leute, weil, also ist ja klar, weil Leute wollen sich ja nicht verschlechtern, die wollen ja, wenn es geht, in der Verbandsliga bleiben. Dann sicherlich auch ein bisschen neu zusammengewürfelt, aber ja, also du hast halt solche Saisons, ja. Das ist, also bei euch letztes Jahr, ihr habt euch ja in der Kreisoberliga am Anfang auch schwer getan. Aber jetzt wenn man es jetzt auf kleines Feld betrachtet und das jetzt nicht jetzt mit der Verbandsliga, das ist schon, ich glaube, wie du schon sagst, sie sind froh, wenn das Jahr vorbei ist und sich dann im Sommer neu ordnen und dann vielleicht wieder neu angreifen.
Ja, ganz genau. Gucken wir in die Landesliga. Dort hat der SC Naumburg ein eminent wichtiges Spiel mit 2:5 verloren. Warum eminent wichtig? Weil nämlich Zerbst den Spitzenreiter Reppichau mit 4:3 bezwingt und damit jetzt Naumburg auch spielgleich, also nicht mehr mit einem Spiel weniger oder mehr, was auch immer, wirklich unterm Strich steht. Haben jetzt einen Punkt auf Brachstedt, zwei auf Zerbst und schon vier auf Kemberg. Ja, Erik, also du bist nun Naumburger, du wohnst in Naumburg. Wie beurteilst du denn die Chancen vom SC Naumburg in der Liga zu bleiben?
Ja, also ich war jetzt am Wochenende ein bisschen überrascht, also dass jetzt Naumburg auf einmal unterm Strich ist und auch, dass diese Niederlage jetzt so kommt, weil auch in der Höhe hätte ich jetzt gerade zu Hause jetzt nicht zwingend erwartet. Aber ich sage mal, ich weiß jetzt nicht, wen sie jetzt noch haben, aber es sind halt noch 5 Spiele. Und ich würde sagen, machbar ist es auf jeden Fall. Also ich denke, da ist, in Naumburg wird sich jetzt keiner einen Kopf in den Sand stecken. Ich meine, gut, du hast noch Repichau und auch noch Vornstedt, beide auch noch auswärts. Das ist natürlich, hast, glaube ich, auch noch das direkte Duell mit Zerbst, die jetzt ja auch relativ weit unten stehen. Aber es ist natürlich wirklich schwierig. Also das muss man schauen, ja. Also ich sag mal, ich weiß jetzt nicht mal, ob jetzt zwei Siege reichen würden, um in der Liga zu bleiben. Also ich würde es mir wünschen, aber mal sehen, wo der Weg hingeht. Und es wäre, glaube ich, für Naumburg schon ein, im Moment, also aus meiner Sicht wäre es für Naumburg ein Tiefpunkt, weil ich meine, dann spielst du Landesklasse und spielst dann halt in Freiburg, in Laura. Und Naumburg ist ja eigentlich, jetzt mal sagen wir mal so, in der Naumburg-Region so allgemein eigentlich das Aushängeschild gewesen. Und ich glaube, das ist für den Verein auch nicht so toll, wenn sie dann wieder mit Freiburg oder mit Laura zum Beispiel verglichen werden. Bin ich der Meinung. Ich weiß nicht, wie es in Naumburg aussieht, aber ich würde das schon so, also es wäre komisch, die wieder in der Landesklasse zu sehen.
Wie bewertest du das generell oder woran machst du das vielleicht fest? Es gab ja da im letzten Jahr, es gab ja vor kurzem auch die Idee in Naumburg von Martin Pastuschek hier im Podcast, die wir ja auch viel diskutiert haben, wo wir auch nochmal mit 442 in Dialog gegangen sind, wie die das sehen, die ja da auch ein bisschen Erfahrung aus Thüringen und Sachsen mitbringen, auch von vielen JFVs. Es gab ja den neuen JFV Burgenland. Naumburg hat eine riesen Nachwuchsabteilung, macht da viel richtig. Aber warum bringt die DPS im Männerbereich nicht auf die Strecke? Was denkst du, was könnte da der Grund dafür sein, dass es am Ende oben irgendwie nicht richtig ankommt?
Also ich glaube, eine gute Jugendarbeit ist das eine, aber ob die Leute dann auch in der in den Männermannschaften da zum Einsatz kommen, das ist wieder das nächste. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich jetzt in Naumburg jetzt A-Jugend, B-Jugend, kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber also da sieht man ja immer mal ein paar, die aus die Na in Naumburg schon in der Jugend gespielt haben und dann hochkommen, aber die Frage ist dann halt, die Leute, die hochkommen, haben die Landesliga-Niveau, werden die es überhaupt mal haben oder sind das vielleicht nur bessere Kreisoberligaspieler oder so? Und dazu kommt natürlich auch noch die Situation, wenn du jetzt junge Leute einsetzen willst, schwierig, wenn du jedes Jahr um Abstieg kämpfst. Ja, weil man so mit Hängen und Würgen irgendwie in der Liga zu bleiben. Und ich meine, wenn jetzt Check auf einmal drei 17-Jährige einsetzt, von aber anspielen lässt und dann kriegst du. Verlierst du halt gegen Arnstedt zum Beispiel 5-2, dann ist er der Erste, dem ja quasi das vorgeworfen wird, warum er denn die jungen Leute einsetzt in solchen Spielen. Ich glaube, das ist eine eigene undankbare Situation, weil man sieht es ja auch, wenn man jetzt in Bundesliga und sonst wo schaut, da lassen die Trainer ja auch nicht irgendwelche Juniorenspieler oder sagen wir mal frisch 17, 18-Jährige geworden, lässt man ja jetzt auch nicht so in der Bundesliga spielen oder in der zweiten Liga, weil man denkt, ja, die können es schaffen, wenn die unten drinne stehen. Das ist halt schwierig. Und ich glaube, so eine Mannschaft ist ja dann im Abschiedskampf allgemein auch ziemlich verunsichert. Und da noch junge Leute reinzuwerfen, das ist halt, glaube ich, jetzt nicht so sinnvoll. Und ich glaube, das macht halt in den letzten Jahren dann auch einen großen Unterschied, warum die Leute dann vielleicht in Naumburg nicht den Durchbruch haben.
Also du hast viel, viel Richtiges gesagt von meinen Begriffen. Also ich sehe das ganz genauso wie du, dass das im Abstiegskampf, in dem man sich dann wahrscheinlich ja auch immer befinden wird, wenn man eine Vielzahl an jungen Spielern einbaut, weil es einfach ja dauert manchmal auch ein bisschen, ja, und Leistungsschwankungen und Körperlichkeit und so weiter, ist ja im Männerfußball auch nochmal was anderes wie im Nachwuchsbereich, ne? Man muss dann wirklich schon, das habe ich ja auch immer gesagt, auf sehr hohem Nachwuchsniveau spielen, um möglichst nah an diesen Männerfußball ranzukommen. Ich glaube, du kannst es vielleicht auch aus eigener Erfahrung sagen, eine Landesliga A-Jugend war früher anders ein bisschen, als es sie vielleicht heute ist. Und da spielen ja jetzt auch Jugendliche, die viel, viel jünger sind in der A-Jugend, weil sie sonst nicht irgendwo unterkommen oder weil sie sonst nicht voll werden oder wie auch immer, ja. Also das Altersgefälle ist da relativ groß, ne? Ja, der erste FC Zeitz, die haben 1-0 verloren gegen Kemberg, die sich ja auch noch im Abstiegskampf befinden. Also ja, ich sag mal, für Zeitz geht es nicht mehr um so viel. Kemberg, für die geht es noch um relativ, geht es noch um sehr viel. Wie siehst du Zeitz die Saison? Ich glaube, auch da ähnlich wie in Zobber, werden sie einen dicken Haken dran machen an die Saison, wenn es vorbei ist.
Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also ich glaube, gerade so die letzten Jahre haben sie sich ja oben so ein bisschen festgebissen, also hatten schon gute Jahre. Und ich glaube, da ist das dieses Jahr mit Platz 8 im Moment wirklich schon enttäuschend. Woran das liegt, bin ich von Zeit leider ein bisschen weit weg, muss ich ehrlich sagen. Aber also ich glaube auch, die werden sich im Sommer neu aufstellen. Und ich denke mal, dann werden die da auch ab Sommer wieder eine gute Rolle spielen in der Landesliga.
Genau, gucken wir in die Landesklasse. Dort gab es auch einige Partien mit Burgenland-Beteiligung. Unter anderem ein ganz großes Derby. Ich glaube, du warst vor Ort, oder?
Genau, ich habe es mir angeschaut. Ja,
genau. Fangen wir aber an mit Mücheln gegen Groß-Krimma. Das war für mich überraschend. 0-1 gewinnt Groß-Krimma in Mücheln, die bis dato nur einmal federn lassen haben zu Hause. Groß-Krimma, die ja eigentlich im Tabellenkeller stecken als Vorletzter, ziehen das Ding aber auswärts. Muss wohl auch ein heißes Spiel gewesen sein. Lukas Schneider trifft da nach 72 Minuten, den ich persönlich sehr schätze als Spielertypen. Ja, Groß-Krimma, was sagst du dazu? Jetzt mit neuen Trainer scheint Früchte zu tragen, so ein bisschen jetzt wieder in den letzten Wochen.
Also ich hatte vor 2 Wochen, glaube ich, mit einigen von unserer Ersten gesprochen, nachdem sie in Groß-Krimma verloren hatten. Und in Groß-Krimma ist es immer giftig gewesen. Aber ich denke mal, also gerade auswärts finde ich das schon beeindruckend, dass sie in Mücheln gewinnen. In Mücheln tun sich viele Mannschaften schwer. Unsere Erste hat sich auch schwer getan, haben dort auch verloren. Ja. So, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ja, Groß-Krimma, ich sag mal, die versuchen jetzt auch einfach dieses Jahr zu überleben, haben das Glück mit Gonatal, das muss man ja einfach so sagen, die ja überhaupt nicht konkurrenzfähig sind für eine Landesklasse-Mannschaft, wo ich auch überrascht bin, dass die wirklich so hinten dran hängen. Aber ja, ich denke mal, jedes Jahr, was Groß-Krimma in der Landesklasse bleiben kann, ist für Groß-Krimma ein erfolgreiches Jahr. Und wie das dann zustande kommt, wird denen relativ egal sein, nehme ich jetzt mal ganz stark an.
Ja, dann gab es das große Derby zwischen dem BSC 99 Laucha und dem FC RSK Freiburg vor 285 Zuschauern. Und es sah alles nach einem 0-0-Spiel aus. Ich kann es nur durch Hören sagen, also ein bisschen sagen, beziehungsweise hatte Freiburg ja auch gute Möglichkeiten. Unter anderem dein Coach hatte noch eine große. Ich denke mal, das werde ich ihm noch schön unter das Butterbrot schmieren. Und dann macht aber Mario Bothe nach einer Standardeingabe aus dem Halbfeld per Kopf das 1-0. Richtig bittere Pille für Freiburg, die, ja, ich würde sagen, schon in den letzten Wochen doch ein bisschen unterperformen. Ich hätte es auch mit Ronny Sieber mal besprochen. So ein bisschen die Luft raus, oder?
Also, ich muss ehrlich sagen, es war für mich ein unverdienter Sieg. Ich versuche das jetzt so neutral wie möglich auszuwerten. Aber für mich war es ein unverdienter Sieg, weil ich muss ehrlich sagen, die zwingenden Chancen hatte Freiburg. Schon in der ersten Halbzeit in Leon Staubenthal, in der zweiten Halbzeit in Felix Kaiser oder dann halt auch noch Zimmi, der dann halt den Ball aus 16 Metern knapp am Winkel vorbeischlenzt. Und dann gibt es in der 90. Standard, die bis dahin Freiburg eigentlich alle super wegverteidigt hat. Ich muss auch dazu sagen, der Freistoß ist für mich aus der Entfernung, was ich gesehen habe, ein bisschen grenzwertig gewesen. Also ich hätte den vermutlich nicht gegeben. Aber wie gesagt, man pennt einmal und dann steht halt Mario Bothe da hinten, köpft ihn rein. Der Jubel war dann halt groß, aber es war ein schwieriges Spiel. Also Freiburg tut sich jetzt die Jahre, die ich das jetzt schon aktiv verfolgen kann, das ist jetzt, glaube ich, mein 4. Derby-Jahr. Er hat sich Freiburg, glaube ich, außer mit einem Heimspiel, das wir jetzt mal ausgeschlossen, immer sehr schwer getan. Und ich weiß, vielleicht waren sie vor dem Spiel ein bisschen nervös, aber ich fand schon, Freiburg war tonangebend. Es haben halt, hat er eigentlich, der letzte Pass hat gefehlt und dann das Abschlussglück. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da denke, Fabian Grossmann hat in der zweiten Halbzeit einen Torschuss, den da aus 16 Metern halbrechts Volley nimmt und irgendeiner kommt noch mit einem Haaren dran und da fliegt der Ball halt nicht in Knick, sondern ganz knapp links vorbei. Also das war am Ende ja ärgerlich auf jeden Fall. Also ich glaube, wir wissen auch selber, dass wir das hätten besser lösen können.
Ja, unser SV Wacker Wengelsdorf in Form von Coach Steffen Schülert gewinnt in einem schwachen Spiel laut seiner Aussage 2:1 gegen Braunsbetra. Es muss wohl auch wirklich seitens Wengelsdorf kein gutes Spiel gewesen sein, aber er sagt dann eben auch, am Ende fragt da keiner danach, Toni Hempel und Hussein Elmi drehen das Ding zu Hause gegen Braunsbetra. Damit hat jetzt Wengelsdorf wieder die Chance, auch an Freiburg vorbeizuziehen. Jetzt, das kommt ja das direkte Duell nächste Woche, ne?
Genau.
Ich habe mich bei der MZ übrigens, ich bin diese Woche als Tippspiel Maestro dran. Ich habe mich neutral gehalten. Ich habe es 1:1 getippt. Ja, Wengelsdorf, was sagst du, Wacker?
Also, ich glaube, die spielen eine gute Saison für sich. Also, wenn man jetzt Steffen Schülert fragt, denke ich mal, der ist schon zufrieden. Würde jetzt mal sagen, ich denke mal, er schielt schon noch ein bisschen auf den dritten Platz, den aber Freiburg natürlich auch ungern noch abgeben möchte. Also, ich denke mal, es wird nächste Woche oder jetzt am Wochenende nicht leicht, aber ja, mal sehen, wie das läuft. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich auch schon drauf.
Es wird auf jeden Fall an der Linie wird's legendär, glaube ich.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, gucken wir mal in die Kreisoberliga. Dort gab es bereits letzte Woche das Spiel von Groß-Görschen gegen Kretschau. Das gewinnt Groß-Görschen in letzter Minute 3:2 gegen Kretschau. Ich glaube, 2 Tore in der 90 plus. Bittere Pille für die Kretschauer auswärts in Groß-Görschen, nachdem man auch geführt hat. Ja, der SV Kretschau. Ich glaube, die gehören da nicht hin. Das sagen wir jetzt schon seit Monaten, aber wie sagt man immer so schön, die Tabelle lügt ja am Ende dann trotzdem nicht, ne?
Ja, also ich denke mal, in Baumersroda, da wird sich Gott haben, dass da Groß-Görschen noch gewonnen hat. Und ja, also haben schon extrem gute Einzelspieler, aber ich glaube, wenn man dann irgendwann in so einen Abwärtsstrudel reinkommt, wird es dann halt auch schwierig, dort wieder rauszukommen. Gerade wenn man vielleicht vor der Saison überhaupt nicht daran gedacht hat, dass man da unten stehen könnte. Und so wird es halt schwierig. Und da bin ich mal gespannt, wo das jetzt hinführt. Und vor allem, wie das dann auch nächstes Jahr ist. Sollten sie wirklich absteigen, haben ja für mein Empfinden echt gute Spieler, die auch in der Kreisoberliga gehören. Und dann halt, ob die dann mit in der Kreisliga gehen, da bin ich mal gespannt. Und allgemein, das komplette Abstiegsrennen oder der komplette Abstiegskampf ist ja noch sehr interessant. Gerade jetzt so als neutraler Beobachter, da bin ich mal gespannt.
Ja, wenn du drin hängst, dann ist es nicht so spannend. aber ja, dazu kommen wir ja gleich vielleicht nochmal ein bisschen. Ja, Naumburg, zweite Mannschaft, verliert 1:3 gegen Blau-Weiß Bad Kösen. In Bad Kösen, da spielen ja ein paar alte Weggefährten von dir mit den Doppeltorschützen Moritz Niklas Prater, den kennst du ja sehr gut, denke ich mal.
Ja.
Und auch natürlich Paul Riebel, der aktuell, glaube ich, noch verletzt ist, ne?
Genau, der.
Liebe Grüße an der Stelle nochmal an Paul.
Liebe Grüße ja, auf jeden Fall.
Zu Naumburg 2 und Bad Kösen.
Also ich denke mal, es ist schon ein erwartbares Ergebnis gewesen, auf jeden Fall. Und ja, also ich muss schon sagen, Bad Kösen spielt, denke ich mal, eine solide Saison. Haben vielleicht eine Zeit lang noch oben mit dran geschielt, aber ja, ich meine, Stand jetzt sind sie Dritter mit den Ausfällen, die sie ja regelmäßig doch immer wieder haben. Ich denke mal, auch so ein Kapitän wie Paul, den muss man setzen. Ja, und den größten Kader haben sie ja nun auch nicht. Das ist ja auch jedes Jahr immer wieder relativ knapp bei Bad Kösen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, also am schönsten wäre es für mich, wenn sie noch Zweiter werden. Ich glaube, das würde Bad Kösen auch freuen. Und ja, mal sehen, was dann nächstes Jahr ist. Man munkelt ja auch immer wieder, dass es mal in Bad Kösen ein paar Abgänge geben soll. Ich denke mal auch gerade so ein Moritz Prater spielt sich jetzt eigentlich seit Jahren bei vielen höherklassigen Mannschaften ins Rampenlicht. Ich denke mal, wird auch sehr umworben sein. Und muss ich auch immer wieder sagen, nach der Geschichte damals mit der schweren Verletzung in Löbitz gegen Krana, was das ja damals so auch sehr großes Thema war im Umkreis, dass der Kerl jetzt wieder Fußball spielt und vor allem jetzt nicht einfach nur so ein bisschen, sondern wirklich aktiv. Und ich meine, man braucht sich ja nur die Statistiken angucken von dem Kerl. Das ist ja wirklich beeindruckend. Also da muss ich jetzt auch mal so ein bisschen Moritz loben. Ich freue mich da immer, wenn ich sehe, dass der trifft und dass das halt auch funktioniert, weil es sah ja auch eine Zeit lang nicht danach aus. Und ich meine, dieses Jahr wieder 17 Spiele, 17 Tore, 11 Vorlagen. Also, was will man mehr, ja? Das ist schon, wenn du da auch so einen in deiner Mannschaft hast, der ist ja auch noch nicht so alt, so einen Unterschiedsspieler zu haben, das ist halt schon brutal.
Ja, absolut. Er ist schon auf einem wahnsinnig guten Weg. Ist auch wichtig für Bad Kösen, dass man da auch langsam so ein bisschen einen Nachfolger für Kevin Gerber ranzieht, ne? Und er ist da ja absoluter Unterschiedsspieler und extrem zerrig, ballsicher, ja, und natürlich auch vom Tor eiskalt. Das mussten wir am eigenen Leib spüren. Ja, gehen wir zum nächsten Team. Erste Halbzeit, zweite Mannschaft gewinnt, ich will mal sagen, in Anführungsstrichen gegen seine Angstgegner, gegen Grün-Weiß Langendorf, mit 5 zu 0 deutlich. Zeit damit wieder etwas zurück in der Spur, nachdem jetzt ja Nebra auch die Chance verpasst hat, mit dem 2-2, was er erst in der 90. kriegen, richtig ranzurutschen an Zeitz. Denkst du, dass dieses Jahr Zeitz dran ist, dass die es dieses Jahr packen werden, den Aufstieg in die Landesklasse?
Also, ich hätte, wenn es so eng geblieben wäre, hätte ich gesagt, wenn es beim direkten Duell da entscheidet sich's. Aber ich muss sagen, jetzt, ich glaube, das ist auch ein ziemlicher Schlag in der Magengrube, wenn man in der 90. das 2-2 bekommt und dann halt nicht weiter dranbleiben kann. Also, ich denke mal, Zeitz ist dieses Jahr fällig und ich finde es immer noch ein bisschen gewagt. Erste Landesliga, zweite Landesklasse. Mal sehen, ob sie sich da vielleicht nicht ein bisschen übernehmen, aber ich denke mal, also Meister werden sie auf jeden Fall und ich nehme auch mal ganz stark an, dass sie dann in der Landesklasse dann zur Neunzehn starten möchten.
Ja, das
Wobei ich auch
definitiv.
sagen muss, oh, Entschuldigung,
Ja, kein Thema, erzähl weiter.
wobei ich auch sagen muss, dass die Höhe für mich mit Zeitz gegen Langendorf doch ein bisschen überraschend ist. Also ich hätte gedacht, es wird knapper, muss ich ehrlich sagen. Also war ich ein bisschen überrascht.
Ja, Langdorf, nachdem wir sie jetzt so hoch gelobt haben, letzten Wochen auch ein bisschen federn lassen, ja, aber auch für die, ja, auch schwierig, ne? Geht eigentlich im Prinzip um gar nichts mehr, die Saison für Langdorf. Nach oben sind es dann jetzt auf Kloster Hessler dann auch schon 7 Punkte auf dem nächsten Platz. Ne? Nach unten, okay, gut, da ist Großkirchen mit einem Punkt weniger, aber dann auch schon doch 5 oder 6 Punkte auf Borau. Also, ja, da ist die Saison, denke ich mal, auch durch. Ne?
Ja, würde ich mitgehen, so.
Ja. Ja, Borau verliert 1 zu 3 gegen Herrn Gosserstedt, die ja wirklich eine unwahrscheinlich solide Saison spielen. Ich glaube, dass man da in den nächsten Jahren auf jeden Fall mit Herrn Gosserstedt rechnen kann in der Kreisoberliga, ja.
Ja, ich denke mal, dieses Jahr ist einfach mit Zeitz vorne eine Mannschaft, die das Maß aller Dinge ist. Aber dahinter, das Feld ist ja schon ziemlich eng. Hast du nächstes Jahr auch vermutlich kein Absteiger, aber Landesklasse für den Burgenlandkreis. Deswegen denke ich mal, nächstes Jahr, das wird sehr, sehr spannendes Aufstiegsrennen. Da bin ich auch gespannt. Also mit Bad Kösen, Herrn Gosserstedt, Nebra. Also, das könnte nächstes Jahr echt spannend werden.
Denke ich auch, auf jeden Fall, ja. Spora nicht vergessen, ja. Wenn natürlich die beiden Dörfers bleiben. Nessa Teuchern auch eine sehr junge Mannschaft, auch entwicklungsfähig, ja. Ja, ist schon überraschend. Ja, und dann gab es noch ein Spiel in Weißenfels zwischen der SSC 3 und Baumersroda. 2-0, Auswärtssieg, hochverdient, wie ich finde. Ich glaube, das kann man mal so sagen. Und ja, damit haben wir es wieder ein bisschen spannender gemacht. Noch ein bisschen spannender als so schon. Mit dem Sieg damals gegen Buchau. Dann das 0-2 knapp nur verloren gegen Nebra. Ich glaube, man erkennt da so ein bisschen Aufwärtstrend, Erik. Als
Ja,
Außenstehender vielleicht auch.
also auf jeden Fall. Also ich glaube, viele hätten euch in der Winterpause abgeschrieben, hätten gesagt, ach, hier passiert überhaupt nichts mehr. So ist ja schon eine solide Rückrunde, so die ihr da spielt, vor allem für eine Mannschaft, die lange Zeit auf dem letzten Platz war und jetzt wieder nicht mehr letzter zu sein. Ich glaube, also stimmungstechnisch kann es gerade nicht besser sein, ja. Und ich muss auch sagen, ich war von der Aufstellung von Weißenfels ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, dass wirklich noch mehr aufgerüstet wird, aber sie haben sich ja wirklich zurückgehalten. Also ich sehe jetzt so ein, zwei Leute auf jeden Fall, aber da haben sie ja dieses Jahr schon mit mehr Leuten aufgefüllt und vielleicht wurdet ihr einfach unterschätzt und hieß, ja, das wird schon die dritte irgendwie machen und ja, also ich bin mal gespannt. So die letzten Spiele, das wird natürlich nochmal interessant in der Kreisoberliga.
Ja, also genau, es ist ja Lukas Roy und Chris Karl, die im Prinzip festgespielt sind in der zweiten Mannschaft. Das sind die beiden, die mit dabei waren. Trotzdem natürlich auch mit Robert Schenk natürlich ein Spieler dabei jetzt in der Rückrunde, der natürlich ja auch am auffälligsten war vom LSC3. Und ja, schon eine gute Mannschaft, aber wir waren an dem Tag mal ein bisschen besser. So, gehen wir in die Kreisliga oder in die Kreisligen, besser gesagt. Dort sind ja auch schon Entscheidungen gefallen. Wir gehen mal so ein bisschen nicht ganz ins Detail, der Zeit wegen, aber wir wollen natürlich dann auch über Freiburg Kleiner noch ein bisschen sprechen. Wenn man jetzt mal so grob drüber schaut, Bad Kösen 2-4-4 in Bad Bibra-Saubach. Ja, ihr das Derby 1-1. Da kannst du ja gleich noch ein paar Sätze dazu sagen. Deine alte Liebe Löbitz gewinnt 3-1 gegen Wengelsdorf 2, Zorbau 2. Ja, Löbitz sind jetzt wieder dran auf 3 Punkte. Riechen die Lunte? Wollen die unbedingt?
Also, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich sehr, dass es für Löwitz wieder ein bisschen bergauf geht. Außer jetzt die Spiele, wenn wir gegeneinander spielen. Aber muss ich schon sagen, ich habe auch schon viele Nachrichten bekommen jetzt fürs Wochenende, die uns viel Glück wünschen, weil wir jetzt gleich gegen Wengelsdorf spielen. Ich denke mal, da ist jetzt so ein Aufwärtstrend da und man muss das ja einfach so sagen. Löwitz hat, da rede ich zum Beispiel auch immer mit Paul Riebe sehr viel drüber. Löbitz hat eigentlich so also von den Einzelspielern her brutal gute Leute. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Tom Böhme denke, an einen Jamie Rothenhöfer, an einen Erik Wesemann, das sind Leute, die müssen nicht Kreisliga spielen. Ja, wenn ich jetzt an Jamie Rothenhöfer denke, der hat schon bei Wengelsdorf in der Landesklasse gespielt. Und das Problem ist, glaube ich, einfach nur, das ist ein extrem kleiner Kader. Und wenn da halt mal ein Tom Böhme und auch ein Jamie Rothenhöfer, wenn die mal beide nicht da sind, dann sieht das dann halt schon schlecht aus. Und jetzt haben sie gerade das Glück, dass es so funktioniert. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir jetzt in der Rückrunde eigentlich fast jedes Heimspiel, was so zeitmäßig gepasst hat, angeguckt. Also es sind selten wirklich richtig schöne Spiele. Ja, das ist in Löwitz halt auch einfach giftig. Kleiner Platz, dann zuschauertechnisch. Das ist halt immer schon unangenehm gewesen. So, ich habe es ja jetzt auch schon zweimal als Gegenspieler miterlebt. Aber du hast dann halt solche, muss ich schon so sagen, so für die Kreisliga Ausnahmespieler, die machen dann halt mal einen Unterschied. Wie ein Tom Böhme macht am Wochenende 3 Tore. Hab mir sagen lassen, wenn Löwitz das besser ausspielt, kann das für Wengelsdorf richtig, richtig böse werden. Und ja, also ich bin mal gespannt. Ich denke mal, wenn sie es aus eigener Kraft schaffen sollten, würden sie auf jeden Fall drinne bleiben. Und ja, ich guck immer jetzt ein bisschen aus der Ferne drauf, aber ich freue mich da natürlich immer so, weil es gab natürlich auch schon unschönere Geschichten, wie wenn ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr an das abgebrochene Spiel gegen euch denke, was halt auch einfach so ein bisschen nicht so den besten Eindruck macht. Und ich meine,
Ja, das
klar
passt.
spiele ich jetzt seit ein paar Jahren in Freiburg Fußball, aber zum Beispiel meine Oma macht ja immer noch einen Ausschank dort in Löbitz und man kriegt natürlich dann trotzdem noch aus erster Hand mit, wenn sie jetzt irgendwas, wenn sie jetzt das, wenn sie sich da zum Beispiel über solche Sachen ärgert. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt im Moment, da ist wirklich mittlerweile eine gute Stimmung drin. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen. Ich werde mich am Wochenende anstrengen, dass wir ihnen vielleicht mal helfen können. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Es ist halt wirklich für mein Empfinden eine talentierte Mannschaft, wo halt einfach nur zwei, drei Bausteine fehlen, um da eine solide Kreisliga-Mannschaft draus zu machen.
Ja, in der Rückrunde sind sie Dritter, ne? Also das darf man nicht vergessen. Haben 14 Punkte in 8 Spielen geholt. Damit sind sie nur ein Punkt schlechter als der Rückrundenbeste Mertendorf. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich, was sie da abliefern. Ich glaube, wir werden sich ärgern, wenn es dann am Ende doch nicht reichen sollte, dass sie in der Hinrunde so gepatzt haben. Von daher kann ich dir da nur recht geben. Ja. Nebra gewinnt auch sein Spiel gegen den Favoriten oder den vermeintlich Favoriten. Reihertswerden, Markwerben 2-1 zu Hause. Und dann für mich am überraschendsten das 1 zu 4 von Schönburg-Leisling gegen Rot-Weiß. Das war für mich schon wirklich, also, weiß nicht, Schönburg kommt es vielleicht auch drauf an, wer da immer da ist, ne?
Ja, also für mich ist Schönburg sowieso dieses Jahr eine komplette Wundertüte, eigentlich Weißenfels auch. Aber wenn ich jetzt so an so in die Aufstellung reinschaue, ich meine, ein Tim Siebeck war da, ein Gianluca Krause, gut, der stand im Tor, so steht zumindest bei Fuba drinne. Aber du hast ja auch mit dem Steven Kwast zum Beispiel eigentlich einen überragenden Spieler. Und deswegen, ich glaube, die haben sich mehr ausgerechnet dieses Jahr und vor allem auch jetzt mit der Verpflichtung im Winter, mit dem Krause nochmal. Ich glaube, also zufrieden sind sie mit dem Tabellenplatz auf jeden Fall nicht oder allgemein, wie die Saison läuft. So, ich meine, also für mich waren sie vor der Saison eigentlich schon so eine Mannschaft, die vielleicht oben mal angreifen könnte und dann jetzt eigentlich im Niemandsland, wenn man das so sagen kann, so als Sechster, ja, gut, nach unten geht jetzt nicht mehr so viel oder geht eigentlich gar nichts mehr. Nach oben hin, ja, schienen sie noch auf dem vierten oder vielleicht sogar auf dem dritten Platz, aber ich glaube, ganz zufrieden sind sie nicht. Und Weißenfels, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also, das ist ja gefühlt jede Woche eine andere Mannschaft, die da auf dem Platz steht. Dann haben sie jetzt schon zwei Spiele abgesagt dieses Jahr, wo sie Nebra die Punkte schenken, was ich übrigens auch als Landesklasse-Reserve echt bescheiden finde. Also, ich verstehe nicht, wie das sein kann, dass man zwei Spiele oder zwei Spiele einfach so nicht antritt. Verstehe ich nicht. Also, ich meine, ich spiele jetzt auch in der zweiten Mannschaft und irgendwie wurde immer versucht, dass, und selbst wenn du mit 11 Mann irgendwo hinfährst, ja, oder, also, verstehe ich nicht. Finde ich auch ein bisschen grenzwertig für so eine Reservemannschaft, aber sie haben gewonnen. Sie stehen, denke ich mal, relativ solide da für ihre Verhältnisse als 5. Platz und ja.
Ja, schauen wir mal in die Kreisliga 2. Wie gesagt, über Freiburg-Leina reden wir dann auf jeden Fall noch im Nachgang. Dort gab es ein überraschendes Ergebnis, nämlich Lützenmeuchen meldet sich zurück im Abstiegskampf mit einem 4 zu 2 gegen Groß-Grimma 2, die jetzt dann in der Rückrunde dann ja doch ein bisschen abreißen lassen mussten. In der Rückrunde auch in der Rückrundentabelle Vorletzter sind, nur 6 Punkte geholt haben aus 9 Spielen. Ja, ist nicht so gelaufen. Hinrunde waren es noch Tabellenführer, waren sie Herbstmeister. Tröglitz verliert 0 zu 2 gegen Treusig. Treusig, Erik, ich glaube, da sind wir uns einig, die werden es dieses Jahr machen.
Ja, also ich wünsche es mir auch. Also ich habe viele Freunde, die in Treusig Fußball spielen oder auch zum Beispiel Trainer sind mit Max Kertscher, der dieses Jahr auch sein erstes Jahr als Männertrainer macht. Und muss ich schon sagen, also das ist schon beeindruckend, wenn man sich dann auch am Wochenende anschaut, die Bank ist voll. Dann habe ich mir mal sagen lassen, dass sie dann teilweise auch jetzt auch gerade Trainingseinheiten haben, wo teilweise 23 Leute da sind. Also das ist schon beeindruckend und ich glaube, die Mannschaft hat sich so in den Rausch gespielt, da wird dieses Jahr nichts mehr anbrennen und ich denke, sie werden zeitnah den Aufstieg klar machen.
Ja, Geusnitz gewinnt 5 zu 0 gegen Schwarz-Gelb Däuben, die auch eine ordentliche Rückrunde bis dato gespielt hatten. Geusnitz jetzt allerdings auch wieder Sechster, auch wieder grundsolide, auch ein kleiner Verein da in der Nähe von Zeitz. Osterfeld verliert sein Spiel gegen Teuchernessa mit 0 zu 2 und Profen schlägt Bornitz 4 zu 0. Ich denke, das ist ein, ja, Erwartungsergebnis, was man erwarten konnte. Profen wird im nächsten Jahr, denke ich mal, auch wieder ein bisschen eine Rolle spielen. Grana gegen Mutter Zeitz am Sonntag 1 zu 4. Ja, hast du noch einen Schwank aus der Kreisliga 2? Ein Team, was dir ins Auge sticht, wo du vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen kannst oder wo du überrascht bist?
Also überrascht bin ich auf jeden Fall bei Lützen dieses Jahr, dass die so eine schlechte Saison spielen und vor allem auch Grana. Also ich meine, die haben ja vor 2 Jahren noch Kreisoberliga gespielt, haben sich ja letztes Jahr dann so noch gehalten, aber dass sie ja dieses Jahr wirklich so eine, muss man ja schon sagen, katastrophale Saison spielt, das ist schon, hätte ich jetzt so nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ja, und ansonsten, Osterfeld ist für mich, also ist ja meine frühere von meinem früheren Nachbarort gewesen, dass die jetzt in der Kreisliga auf dem 9. Platz rumrennen, das ist halt, finde ich halt auch ein bisschen schade, dass es jetzt mittlerweile so ist. Ja, aber mehr kann ich da jetzt auch nur nicht zu sagen.
Ja, Erik, dann machen wir auch einen Haken dran an die Spieltagsanalyse. Und dann wollen wir natürlich auf dich noch ein bisschen eingehen, auf deinen fußballerischen Werdegang. Erzähl mal, wie kamst du zum Fußball? Wie hast du Begeisterung für den Fußball entwickelt? Ich habe da so eine Vorahnung.
Also ich muss das mal so sagen, ich als Hüttich, ich musste mit Fußball anfangen. Ich glaube, sonst hätte es irgendwann Ärger gegeben. Also wenn ich jetzt an meinen Opa denke, der hat ganz früher noch in Osterfeld gespielt, hat dann damals mit in Löbitz angefangen, den Verein mehr oder weniger aufzubauen. War eigentlich auch bis zu seinem Tod 2014 eigentlich auch gar nicht wegzudenken aus dem Verein. Meine Oma macht ja den Ausschank in Löbitz immer noch. Meine Tante arbeitet da jetzt auch mittlerweile immer mal mit. Also von früher auf ging es eigentlich immer nur um Fußball. Und es wurde halt auch immer irgendwie so geregelt, dass man es irgendwie zum Fußball geschafft hat. Also meine Oma hatte früher mal gesagt, bei uns zu Hause hätte das Haus abbrennen können und wir wären erst zum Fußball gegangen und dann hätten wir das Haus, hätten wir dort geholfen, dass wir es quasi löschen können. Also das ist schon immer so gewesen. Und ich muss tatsächlich auch sagen, so Fußball ist für mich schon immer eigentlich das Hobby Nummer eins gewesen. Also ich habe ja in der Jugend fast durchgehend in Löbitz gespielt. Wir hatten dann mal ein Jahr so einen kleinen Ausreißer nach Königshofen. Hatten dort für eine Saison gespielt. Das war auch eine sehr, sehr coole Zeit. Also ich bin auch, das war damals in der C-Jugend, ich bin immer noch mit meinem damaligen Trainer Ronald Linz, sagt vielleicht dem einen oder anderen auch was, war auch jahrelang bei Schott Jena Trainer, immer noch im Austausch, für mich ein überragender Fußballtrainer, der sich halt auch nie zu schade war. Also der hat uns dann teilweise auch abgeholt, dass wir zum Training kommen können, weil es war ja dann aus, sei es aus Löbitz oder aus Naumburg, es war ja immer ein ordentlicher Weg und es wurde immer irgendwie eigentlich so geregelt, dass wir es irgendwie nach Königshofen geschafft haben. Und ja, genau, in der A-Jugend mussten wir uns dann leider in Löbe, oder haben wir uns in Löbitz leider aufgelöst. Es war damals auch eine ziemlich lustige Geschichte. Wir mussten in der Landesliga hoch, wie du es vorhin schon erzählt hast. So, da spielen jetzt halt mittlerweile Mannschaften, die eigentlich nicht dorthin gehören. Wir haben damals auch nicht hingehört, mussten am ersten Spieltag nach Naumburg, haben dort 10-0 verloren. Ich habe sogar noch ein Eigentor gemacht und haben uns dann in der darauffolgenden Woche vom Spielbetrieb abgemeldet. Und ich bin dann nach Naumburg gewechselt und durfte mir dann ein Jahr anhören, dass ich ja für Naumburg ein Tor geschossen habe. So, und ja, dann ging es aber dann war relativ schnell klar, dass es dann auf jeden Fall wieder nach Löbitz geht, im
Möchte
Männerbereich,
ganz
weil
kurz
wir.
einhaken. Du
Ja.
hast ja in Naumburg, also wenn ich mal den Kader mir anschaue, da kenne ich natürlich ganz, ganz viele Spieler, mit denen du zusammengespielt hast, zufälligerweise.
Ja.
Hast du da noch Verbindungen zu? Also ich sage mal, wenn man jetzt mal sieht, Moritz Mainka war auch in dem Kader, Johann Reber, Alvin Zedler, Erwin Kulaffi, der ja auch bekannt ist, der ja auch zuletzt in Bad Kösen war. Lukas Sappert spielt ja aktuell in der zweiten Mannschaft von Naumburg. Georg Adolf, Steven Quast, den wir auch gerade hatten. Gibt es da noch Verbindungen hin, irgendwo hin?
Also so von den genannten, von denen du jetzt gesprochen hast, jetzt nicht so direkt. Also wenn man sich sieht, da freut man sich, sagt sich Hallo, man quatscht kurz. Aber jetzt so richtig Kontakt habe ich eigentlich, wenn nur noch zu Roland Kämmerer, der jetzt, glaube ich, in der dritten immer mal spielt. Aber ansonsten ist so das ein bisschen abgeflacht.
Okay.
Aber wie gesagt, gerade so mit einem Johann Reber, was wir uns, also wir kennen uns ja auch schon lange. Und wir können uns auch beide, denke ich mal, relativ gut leiten und wir haben uns auch immer mal so eine kleine Spitze bei dem Testspiel, das wir gegeneinander hatten, immer mal so eine mitgegeben und da haben wir uns natürlich immer so ein bisschen gefreut. Aber ja, jetzt, dass ich jetzt noch privat so groß mit jemandem Kontakt habe, ist jetzt nicht mehr so.
Ja, erzähl weiter. Also, dann müsst ihr wieder zurück nach Löbitz.
Genau, dann bin ich wieder zurück nach Löbitz. Das war dieses eine Jahr, als wir trotz der abgemeldeten A-Jugend in der darauffolgenden Saison, als wir alle spielberechtigt waren, mit einem Schlag 8 neue Leute bekommen haben. Also alle in meinem Alter, Jamie Rothenhöfer, Tom Böhme, Elias Gorges, wir durften alle dann Männer spielen und sind auch alle wieder nach Löbitz gekommen, muss ich auch sagen. Das ist eigentlich, also ich glaube, sowas gibt es gar nicht mehr, dass du dann mit einem Schlag fast eine komplette A-Jugendmannschaft hochbekommst im Männerbereich. Und das hatte damals, so ehrlich muss man auch sein, sicherlich Löbitz auch irgendwo Arsch gerettet, weil ich glaube, ohne die ganzen jungen Spieler, die da jetzt noch aktiv spielen, würde es Löwitz vermutlich so in der Art nicht mehr geben. Und ja, wir waren damals eine relativ junge Mannschaft, haben dann dort auch immer noch eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, verrückte Leute gehabt, die bei uns Fußball gespielt haben. Also wenn ich jetzt an einen Hans Meyer denke,
Ja.
der da mit uns dann dort Fußball gespielt hat, so den hat man dann immer mal so von, als man noch nicht spielen durfte, immer draußen zugeschaut und was der Kerl dort gemacht hat, das war halt einfach Wahnsinn. Oder wenn ich jetzt auch an einen Sören Gebhardt denke, der ja jahrelang für Preußisch auch echt eigentlich unverzichtbar war. Oder ja, wenn ich jetzt auch sage, zum Beispiel ein Paul Riebe, so, das geht ja immer so für meine Begriffe immer ein bisschen unter, hat er damals auch schon mit 18, 19, 20 Jahren sich darum gekümmert, dass wir Testspiele haben und hat sich dann um dieses Ganze rundherum auch schon gekümmert. Und da muss ich schon sagen, also für Löwitzer Verhältnisse, was wir damals eigentlich für eine Mannschaft hatten, das war schon Wahnsinn. Und das hätte ich auch so nie erwartet, dass es mal so kommt, so als ich noch so ein bisschen jünger war. Und dann war es so, dass Basti, also mein Onkel, nach Hödelis gezogen ist und er hat halt irgendwann gesagt, ja, mit Hausbau, mit damals noch, glaube ich, zwei Kindern, ist es einfach nicht möglich, jede Woche von Hödelis nach Löwitz zu fahren. Habe ich auch verstanden. Und er wollte dann unbedingt in Freiburg Fußball spielen. Und wir hatten uns damals lustigerweise ausgemacht, Erik, kommst du mit? Spielst du mit mir in Freiburg noch? Spielen wir hier ein bisschen Kreisliga, alles ganz entspannt. Und ja, daraus ist halt nichts geworden. Also
Genau.
Basti hat sich ja dann nochmal so ins Rampenlicht gespielt, muss ich schon sagen. Also ist ja, wenn du jetzt einen Ronny Sieber fragst, ich glaube, also Basti ist in seinem Alter, so was noch möglich ist, eigentlich unverzichtbar. Also alleine stimmungstechnisch und auch so vom Auftreten her und so, war für mich übrigens auch gegen Laura einer der besten Leute auf dem Platz. Und da sage ich auch, ohne dass wir verwandt sind, das hätte ich auch so gesagt. Und ja, wie gesagt, dann halt nach Freiburg gewechselt. Und lustigerweise war es damals so, dass die zweite, glaube ich, 2 Wochen später erst mit dem Training anfangen wollte. Und Basti meinte, ey, lass uns doch einfach mal bei der ersten mittrainieren. So, auch neuer Trainer, da war ja auch Ronny relativ frisch. Und da haben wir halt die 2 Trainingseinheiten mitgemacht und am Wochenende war ein Testspiel in Großkopeda. Das werde ich nie vergessen. Und Ronny hatte den Kater in die Gruppe geschrieben und da stand mein Name auch mit drauf. Und da durfte ich mitfahren. Und ich dachte mir, naja, jahrelang nur Kreisliga oder Kreisklasse gespielt, die letzten 10 Minuten mal vielleicht so ein bisschen einfach mal reinkommen. Und Ronny hat Aufstellung bekannt gegeben und auf einmal hieß es, dass ein Erik von Anfang an spielt. Und ich weiß noch, neben mir saß damals Philipp Collada und ich habe den gefragt, ob es noch einen Erik gibt in der Mannschaft. Weil ich halt überhaupt nicht darauf vorbereitet war, dass ich auf einmal von Anfang an spielen kann. Das Intermezzo war dann auch nach einer Halbzeit vorbei. Aber das war damals für mich, also ich habe ja nie irgendwas Höheres als Kreisliga gespielt. Das war für mich damals schon Wahnsinn. Und wie gesagt, ich bin jetzt mein 4. Jahr in Freiburg. Das ist jetzt das 2. Jahr in der Spielgemeinschaft. Und ja, es läuft. Dieses Jahr würde ich sagen, es spielen wir ein bisschen unser unteren Verhältnissen. Also wir hätten das schon deutlich besser gestalten können, glaube ich. Und ja, genau. Das ist eigentlich so bislang mein Werdegang.
Ja, also sehr, sehr spannend auf jeden Fall und auch toll, dass Ronny der gleich die Chance gegeben hat und auch eine tolle Geschichte. Auch gerade mit Basti, der wirklich auch ein super Typ ist. Also ich hatte ihn ja auch schon vom Mikrofon total authentisch und also war wirklich fantastisch. Wie ist jetzt so die Arbeit in der Spielgemeinschaft? Habt ihr euch da gut eingegroovt mit Kleiner? Sind ja nicht mehr so viele, glaube ich, die jetzt beim GSV noch gemeldet sind, dadurch, dass Max Illich jetzt ja auch in den Landesklasse-Kader gerutscht ist. Ist das gut zusammengewachsen so bei euch?
Also ich muss ehrlich sagen, es gibt bei uns kein Kleiner oder Freiburg. Wir sind halt einfach eine Mannschaft mittlerweile. Am Anfang muss man ehrlich sagen, kam es immer mal zu so ein paar Reibereien. Das ist, glaube ich, auch normal, weil Kleiner hat zu dem Zeitpunkt, als wir uns zusammengeschlossen haben, Kreisklasse gespielt. Und da wurden manche Sachen vielleicht nicht ganz so ernst genommen, ohne den Leuten jetzt irgendwelche Vorwürfe zu machen. Und da sind dann natürlich schon so zwei Ja, wenn ich jetzt so sagen kann, Freiburg hat einen Charakter und Kleiner hat einen Charakter und das sind halt schon zwei unterschiedliche Charaktere aufeinander geprallt. Aber ich muss mittlerweile sagen, wir haben, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Mannschaftsklima, auch wenn die Saison vielleicht nicht so läuft wie erhofft und vielleicht auch erwartet. Aber ja, wie gesagt, weil du sagst, es sind immer weniger kleinere Spieler, muss ich dazu sagen, es sind auch weniger Freiburger Spieler geworden, weil früher war die zweite gefühlt so eine Wohlfühloase. Das muss ich so sagen, so die ersten ein, zwei Jahre, da war es dann so, dass wir ja jede Woche gucken mussten, wie wir überhaupt 11, 12 Leute zusammenbekommen. Und da hattest du halt auch zum Training immer relativ wenig Leute. Mittlerweile ist es so, dass du Trainingseinheiten hast, wo 18, 19 Leute rumrennen und die haben natürlich dann auch den Anspruch, am Wochenende bei uns mitzufahren und wollen dann natürlich auch spielen. Und dann kommen natürlich immer mal noch zwei, drei Leute von der ersten mit dazu, auch wenn da Zimi immer mal so die Hand drauf legt, dass das nicht so ist. Und ja, deswegen, du hast ja welche, die bei Kleiner weggebrochen sind, aber auch schon einige, die jetzt von Freiburger Seite weggebrochen sind. Einfach weil diese Motivation nicht da ist, jetzt vielleicht mal den Weg mehr zu machen, um sich vielleicht dann doch mal zu zeigen, dass man jetzt Kreisliga spielt oder dass man jetzt bei uns allgemein mitspielen möchte.
Generell hast du es ja schon angesprochen, wenn man jetzt mal so ein bisschen den Kader hier anschaut. Wir hatten ja auch ein Testspiel im Winter gegeneinander. Gut, da war wirklich viel von der ersten mit dabei. Aber prinzipiell, für meine Begriffe, gibt der Kader mehr her, als er aktuell auf der Platte gebracht habt. Was denkst du, oder was findest du, sind die Gründe dafür? Ich meine, ihr seid aktuell bei 24 Punkten, 11., drittletzter. Und habt 7 Punkte Vorsprung. Das sah ja zwischenzeitlich schon mal ein bisschen knapper aus. Da hattet ihr dann noch ein paar Spiele mehr, weniger auf der Uhr. Aber da waren es nur noch 3 gewesen, mal zwischendurch, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Da war der wichtige Sieg gegen Reihertswerder Markwerben, wo ihr ein bisschen Support bekommen habt. Was würdest du sagen, sind die Gründe dafür, dass es vielleicht noch so ein bisschen hakt, dass es vielleicht nicht reicht mal für einen Top-3-Platz? Was ja, denke ich mal, durchaus möglich wäre. Wenn man das Gesamtkonstrukt mal so sieht, ne? Mit Kader Erste, wo ja auch ein paar Leute da sind, gut, da sind jetzt auch einige verletzt, sind nicht mehr da. Das merkt man sicherlich auch ein bisschen, aber ich denke schon, dass da in der zweiten Mannschaft ein bisschen mehr Potenzial drin steckt als Platz 11 in der Kreisliga.
Auf jeden Fall, also ich sage auch, wir haben also nicht nur eine gute Stimmung, wir haben, glaube ich, auch eine klare Spielidee, die uns halt auch von Zimi eingetrichtert wurde, wie er es gerne spielen möchte. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, ob ich in der zweiten Mannschaft jeweils wirklich teilweise so guten Fußball gespielt habe. Aber das Problem ist dann halt, wir sind halt auch immer eine relativ junge Mannschaft und man hat manchmal das Gefühl, uns fehlt auch so ein Arsch, der jetzt vielleicht auch mal richtig, also mal so ein richtiger Lautsprecher ist und vielleicht auch mal richtig dazwischen knüppelt, um uns mal so wach zu machen. Und was man auch dazu sagen muss, unser größtes Manko ist einfach unsere Chancenverwertung. Also jetzt am Wochenende gegen Laura, ich sage, und ich glaube, da gehen auch viele von Laura mit, in der ersten Halbzeit, wir können oder müssen vielleicht sogar 3-0 führen, gehen mit einem 1-0 in der Halbzeit. Und bekommen in der zweiten Halbzeit das, was wir in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht haben, gar nicht mehr auf die Platte. Und so, ja, ich muss ja auch sein, wenn das Spiel 10 Minuten länger geht, verlieren wir das Spiel 2-1. Also wir haben dann wirklich die letzten 20, 25 Minuten einfach gebettelt. Und es ist halt schwierig. Also ich sage ganz ehrlich, wir haben eine überragende Vorbereitung gehabt. Wir haben zum ersten Mal jetzt immer zweimal die Woche Training, haben auch immer einen sehr guten Schnitt. Also klar, schlechte Wochen hat man immer mal, aber wir haben auch viele Trainingseinheiten, wo wir 15, 16, 17 Leute sind. Und das ist dann halt schon, man ärgert sich dann auch immer im Nachhinein immer ein bisschen selber, weil so man geht zweimal zum Training, man will dann am Wochenende ordentlich Fußball spielen und bekommt es aber nicht hin. So, was ich sagen muss, mentalitätstechnisch machen uns, glaube ich, wenig Mannschaften was vor, wenn ich jetzt vor allem zum Beispiel dran denke, wir haben letztes Jahr in der Hinrunde bei Rot-Weiß-Weißenfels gespielt, waren zur Halbzeit 2-0 hinten, waren eigentlich quasi komplett tot und machen dort in Unterzahl das 2-2, haben sogar noch Chancen aufs 3-2 oder jetzt auch vor ein paar Wochen gegen Löbitz, wir liegen dort 3-1 hinten und waren eigentlich auch fast tot und kommen aber wirklich in den letzten Minuten nochmal ran und machen nicht nur das 3-2, sondern sogar noch das 3-3. Und ich glaube, da kann uns niemand einen Vorwurf machen. Es ist halt einfach nur so diese Extreme, also die Extrem, die wir dann immer wieder so haben. So manchmal läuft es richtig gut, so Spielphasen, aber wir machen da halt zu wenig draus. Und das ist dann halt, glaube ich, so der Unterschied, den wir haben zu richtigen Top-Mannschaften. Der, wo es dann vielleicht dann dafür reicht, dass man 10, 12, 13 Punkte mehr hat.
Ja, wenn man das mal rein statistisch mal runterbricht, sieht man auch, er kriegt eigentlich relativ wenig Gegentore. 39 habt ihr gekriegt, dafür, dass er auf Platz 11 steht. Ne? Leverkusen 2 ist Dritter, hat 42 Gegentore. Was natürlich auffällt, ist, dass er wirklich wenig Tore erzielt. Ne? Das ist so, glaube ich, wie du schon gerade gesagt hast, so ein bisschen das Manko. Ich fehlt dann so ein kleiner Knipser vorne. Vielleicht muss dann Basti selber nochmal die Töppen schnüren.
Ich glaube, das will er nicht. Also ich glaube, da fühlt sich schon an der Seitlinie ziemlich wohl und macht da auch für mein Empfinden einen echt guten Job. Ein kleiner Heißsporn ist es natürlich, da muss man sich erst dran gewöhnen, aber ich glaube, der ist ganz zufrieden mit der Position, die er jetzt hat. Und er hatte, glaube ich, im Testspiel mal gegen Hohenmölzen hatte er mal mitgespielt, einfach nur, um uns mal so zu zeigen, wie er sich das vorstellt, gerade in der Offensive. Ja, macht halt gleich zwei Tore. Das ist halt, ja, das ist halt Zimi, ja. Er ist auch nicht für umsonst auf einmal wieder bei der ersten eine Alternative. Ja, das ist halt schon eine Klasse, die da bei uns an der Seitenlinie steht.
Ja, Erik, jetzt mal noch ein bisschen persönlich vielleicht. Du bist 24 Jahre alt, das heißt, du hast noch viel Wiese vor dir, hoffentlich die nächsten Jahre. Wo siehst du dich? Was könntest du dir vielleicht auch noch mal vorstellen? Willst du noch mal ein bisschen versuchen, dann doch auch höherklassig zu spielen? Oder sagst du, nee, Freiburg jetzt 2, ja, das ist mein Ding, da fühle ich mich am wohlsten und da möchte ich auch die nächsten Jahre verbringen?
Also, ich habe tatsächlich für mich überraschend jetzt gerade auch auf der neuen Saison Anfragen von klassischen Mannschaften bekommen, also jetzt von Kreisoberliga, war ich schon ein bisschen überrascht und hat mir auch ein bisschen geschmeichelt. Aber im Moment konzentriere ich mich eigentlich vollkommen auf Freiburg und eigentlich so der große Plan ist, in den nächsten Jahren irgendwann ins Trainergeschäft einzusteigen. Also das ist eigentlich so mein Traum, weil ich bin Realist. Ich glaube, fußballerisch wird es nicht mehr so für die große Karriere reichen, aber ich würde mich gerne mal so als Trainer probieren wollen. Und ich habe auch tatsächlich immer echt schon mit vielen auch bei uns in Freiburg mal gesprochen, die auch gesagt haben, das würde eigentlich was sein, was gut zu mir passt. So, weil so habe eigentlich, glaube ich, schon eine relativ gute Ahnung von Fußball, auch wie man vielleicht so mit ein, zwei Leuten da sprechen müsste oder so. Und ich glaube, das ist so in den nächsten Jahren. Also ich rede jetzt nicht von diesem Jahr und auch nicht vom nächsten Jahr, aber so in, ja, so mit so in 5, 6, 7 Jahren könnte ich mir schon vorstellen, dann vielleicht Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und zu sagen, ich werde jetzt Trainer. Das ist so das, was mich halt so noch reizt, was ich halt auf jeden Fall gerne mal probieren möchte.
Ja, da stehen ja alle Wege offen. Gute Trainer werden immer gesucht. Und ich kann dir halt nur empfehlen, dann wirklich zeitnah auch die Lizenzen zu machen. Vielleicht schaffst du ja dann auch das Richtung B-Lizenz, weil da geht es dann wirklich dann explizit um Inhalte, wo du sagen kannst, okay, das hat dann richtig was mit Fußball zu tun. Ne? Also da geht es auch um Videoanalyse und die ganzen Themen. Da versteht man Fußball so richtig, würde ich mal sagen. Und ja, also da kann ich dir nur ans Herz legen, wirklich zeitnah anzufangen und dann dich auch zu lizenzieren. Und vielleicht kannst du ja über Nachwuchs in Freiburg so erste Erfahrungen sammeln. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig. Ich habe damals auch mit einer Bambini-Mannschaft angefangen. Und da ist halt einfach auch so, dass man viele menschliche Dinge mitnehmen kann. Und ja, also Step by Step auf jeden Fall, ne?
Genau, erst ganz ruhig anfangen, aber auf jeden Fall ist das der Plan für die nächsten Jahre.
Klingt alles sehr spannend, Erik, und ich drücke dir da auf jeden Fall auch die Daumen. Ich glaube, du hast wirklich tolle Werbung für dich gemacht und vor allem auch für die Spielgemeinschaft von Freiburg und Glina. Hast du wirklich toll drüber gesprochen und uns mal einen kleinen Einblick gegeben in die Kreisliga. Ja, ich bedanke mich bei dir ganz dolle. Die Zeit ist schon wieder um, ist schon wieder eine Stunde um. Ich kann es gar nicht glauben, es ist wie im Flug vergangen. Vielen lieben Dank dir für deine Zeit, auch für deine Kurzfristigkeit. War ja dann doch jetzt alles sehr schnell gegangen. Und ich hoffe, du bleibst weiterhin ein treuer Nachschusshörer und supportest das Format so ein bisschen auch in um Freiburg und Naumburg und wünsche dir auf jeden Fall für die nächste Zeit erstmal alles, alles Gute und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns demnächst vielleicht mal wieder live irgendwo auf den Plätzen sehen. Dir gehört natürlich das letzte Wort, Erik.
Ja, also das kann ich nur zurückgeben. Es war wirklich echt eine interessante, spannende Stunde. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ich war im Vorfeld ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, man hat es mir nicht ganz so dolle angemerkt. Aber wie gesagt, ich finde das Format mega. Also was man da auch immer so von anderen Trainern so mitbekommt, das ist, oder allgemein von anderen Funktionären, finde ich schon spannend. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das auch so aufrechterhalten. Das sind halt so Sachen, so für mich ist es immer, also für mich ist das immer so spannend, wenn das rauskommt am nächsten Morgen, wenn es auf Arbeit geht, wird der Podcast sich immer angehört. Also, weil das gehört halt dazu mittlerweile. Das ist so eine kleine Routine geworden und deswegen hoffe ich, dass da noch viele dazukommen.
Ja, das hoffe
Und
ich auch. Erzähl ruhig noch.
genau, und wie gesagt, alle Hörer, es würde mich freuen, wenn ihr euch da ein bisschen mehr integriert. Also gerade so, wenn es jetzt heißt, ja, wir suchen noch jemanden, der gerne mal beim Podcast mitmachen würde. Das ist wirklich echt cool. Es ist wirklich mega spannend, aber auch entspannt gewesen. Also ich kann jetzt hier nicht irgendwie sagen, dass es so eine komische Stimmung war oder so. Und deswegen hoffe ich, dass sich da jetzt vielleicht auch ein paar Jüngere, so vielleicht in meinem Alter, vielleicht dafür auch bereit erklären und sagen, ey, ich mache da einfach mal mit.
Da hast du nochmal ein paar richtig gute Worte gesagt und das stimmt auch. Hannes Stadler war letzte Woche auch, ist ja auch ein sehr junger Spieler von Rot-Weiß-Weißenfels, ja. Ja, der hat das auch überragend gemacht, auch wie du heute. Und ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial und ganz, ganz viele Geschichten, die es zu erzählen gibt, auch von euch jungen Menschen. Ihr seht nochmal den Fußball ganz anders. Ihr habt auch eure Erfahrungen gemacht. Und da hat der Appell auf jeden Fall richtig, Erik, dass sich da auch gerne mal Leute melden können und mir das Leben auch ein bisschen leichter machen können, wenn es um die Gastsuche geht. Ja, dann vielen lieben Dank nochmal, Erik, und danke an alle Zuhörer und in der neuen Woche geht's natürlich weiter. Nächste Woche Montag gibt es den nächsten Nachschuss und ich verrate den Gast schon mal. Christian Beyer, Trainer vom SV Groß-Grimma, wird dann hier am Mikrofon sitzen. Also freut euch drauf. Bis dahin, macht's gut und bleibt sportlich.